Ja, ich möchte auch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich schon wieder da sein darf. Und ich habe meinen Kalender geschaut und festgestellt, dass ich in 3 Wochen schon wieder da bin. Also, ihr werdet mich offensichtlich nicht so schnell los. Ja, wir haben es gehört, heute Abend möchte ich über den Psalm 73 reden. Und der Psalm 73 ist ganz anders oder ziemlich anders als viele andere Psalmen. Im Psalm 73 sehen wir einen Asaf, der nicht immer ganz glücklich war über seine Position als gottesfürchtiger Mann. Aber bevor wir nachher einsteigen, möchte ich ein paar ganz allgemeine Gedanken weitergeben. Unser Leben ist oft eine beschwerliche Reise. Und wenn wir das Leben der Apostel anschauen oder wenn wir das Leben von einem David anschauen oder auch von einem Jona oder wie die Propheten alle heißen, auch an Jeremia, sie haben oft viel, viel Schweres durchgemacht. Und auch wir Christen seufzen unter der Last vom Alltag oder unter irgendwelchen Nöten. Gleichzeitig finden wir aber in der Bibel immer wieder Verheißungen, aus denen ganz klar hervorgeht, dass der Gottesfürchtige reich gesegnet ist. Denken wir an Aussagen wie Psalm 106, Vers 5. Dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil. Oder Sprüch 24, Vers 25. Denen aber, die ihn, den Schuldigen, zurechtweisen, geht es gut. Und bei ihnen trifft das Glück des Segenswunsches ein. Es gibt noch viele Stellen, wo uns der Eindruck vermittelt, dass es einem Gottesfürchtigen gut geht, dass er gesegnet ist, wenn er nur recht glaubt. Der Paulus hat recht geglaubt und der Apostel auch, und trotzdem haben sie viel gelitten. Der Paulus hat den Segen Gottes in einer ganz anderen Dimension erfahren. Er hat im Epheserbrief ganz am Anfang gesagt, dass Gott, der Vater, uns gesegnet hat mit jedem Segen aus, mit jedem geistlichen Segen aus dem Himmel. Und er hat sich so über den Segen gefreut, dass er auch das Schwere in seinem Leben hat können ertragen. Auch die nächste Aussage scheint das zu bestätigen. Sprüche 28, Vers 20. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Und der Psalm 23 bezeugt uns: Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Wenn man das so interpretiert, wenn der David sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage, wenn man das so interpretiert, dass man dann immer nur glücklich ist, dass man immer, dass es einem immer gut geht, dass man sich immer gesund fühlt, dass alles bestens in der Ordnung ist, dann hat man den David missverstanden. Der David hat viel, viel Schweres durchgemacht. Und trotzdem kann er sagen, alles in meinem Leben ist Güte und alles in meinem Leben ist seine wunderbare Gnade. Aber man kann die Stelle natürlich so auslegen, dass man sagt, wenn bei uns alles in der Ordnung ist, dann müsste auch das äußere Leben problemlos verlaufen. Es gibt immer wieder Christen, die sagen, das Leben von einem rechtgläubigen Mensch sollte eigentlich nur noch von Glück und Segen bestimmt sein. Und das sitzt auch in vielen Hinterköpfen. Die das sagen, realisieren zwar, dass in ihrem Leben noch das eine oder das andere nicht ganz so optimal ist, weil sie sich an etlichen Stellen doch noch Sorgen haben, dass sie Sorgen haben und nicht. Aber sie gehen da davon aus, dass das alles einmal besser wird, wenn sie dann einmal die optimale Frömmigkeit erreicht haben. Die Frömmigkeit, wo Gott dann wirklich gefällt und wo Gott sich von ihnen wünscht. Und gleichzeitig, wenn man das so denkt, vergleicht man sein eigenes Schicksal mit dem Schicksal der Mitmenschen. Und dummerweise sehen wir vor allem das, was die anderen haben und wo wir nicht haben. Auch schauen wir meist auf diejenigen, die mehr haben als wir. Und das, was ihnen dann aber Not bereitet, das erkennen wir noch viel zu wenig oder gar nicht. Wir dürfen ganz klar sehen, dass wir in der Schweiz zu den privilegiertesten Menschen auf dieser Welt gehören. Natürlich, wir haben da unsere Krankheiten, wir haben da unsere Schwächen, wir haben da unsere Nöte, wir haben da unsere Sorgen. Aber wenn man nur schon daran denkt, dass die Flüchtlinge froh wären, sie hätten ein warmes, trockenes Bett und eine Dusche, wo sie sich jeden Tag duschen könnten und einen Einkaufsladen, wo sie problemlos einkaufen können, weil sie genug Geld haben, oder einen Wasserhahn, wo sie aufdrehen können und es kommt frisches Trinkwasser raus. Die würden sich glücklich schätzen, wenn sie das hätten, was wir haben. Das falsche Vergleichen ist ein ganz grosses Übel. Entweder werden wir neidisch und unzufrieden oder wir werden stolz auf das, was wir erreicht haben. Hochmut und Überheblichkeit ist dann die Folge davon. Das Vergleichen läuft bei uns eigentlich fast automatisch ab. Jeder Mensch lernt das von klein auf. Schon im Kindergarten wird messen wir uns aneinander. Wer ist stärker? Wer hat mehr? Wer kann mehr? Wer sieht besser aus? Wer ist erfolgreicher? Unsere gesamte Gesellschaft funktioniert so. In der Schule, im Berufsleben, in der Marktwirtschaft, ja überall wird ständig verglichen und analysiert, um so die eigenen Leistungen zu optimieren. Der natürliche Mensch, der braucht den Stress, um leistungsfähig zu bleiben. Er kann praktisch nur so funktionieren. Auch in der Bibel werden Zustände und Sachen und Menschen miteinander verglichen. Ein ausgewogenes Vergleichen müssen wir aber zuerst noch lernen. Und wir müssen auch lernen, Sachen miteinander nicht zu vergleichen, die wir nicht vergleichen sollten. Während der Zeit der Apostel hatte es eine Frau, die hat den Namen Dorcas gehabt. Und die Dorcas, die hat einen sehr wertvollen Dienst ausgeführt, indem sie Kleider für Witwen genäht hat. Es wäre völlig verfehlt, wenn man ihren kostbaren Dienst, den sie da hat, mit der Aufgabe des Apostel Paulus vergleichen würde. Weder hat der Apostel Paulus die Aufgabe gehabt, Kleider für Bedürftige zu nähen, nur hat Dorcas die Aufgabe gehabt, Missionsreisen durchzuführen. Obwohl beide Aufgaben grundverschieden gewesen sind, haben die beiden Aufgaben doch einen gemeinsamen Nenner. Ihre Aufgabe, die sie ausgeführt haben, ist von der Liebe und von der Barmherzigkeit prägt gsi. Und das ist das Entscheidende. In der Bibel findet mir ein klassisches Beispiel dafür, wie ein gottesfürchtiger Mann zuerst einen falschen Vergleich macht. Asaf, der Psalmist, hat seine Umstände, in denen er drin war, mit der Situation der gottlosen Menschen verglichen. Ich möchte die ersten 15 Vers nochmal lesen. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Er bezeugt, Gott ist gut, denen, die reinen Herzens sind. Das tut er jetzt bekennen. Und jetzt sagt er aber, ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Warum? Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt, wie zum Beispiel auch ich. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen ihrer Herzen oder des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Habt ihr euch schon mal überlegt, was der Asaf damit könnte gemeint haben? Sie setzen ihren Mund in den Himmel? Wie habt ihr das gemacht? Dotzmal kann ich euch das nicht recht sagen. Heute kann ich euch das sagen. Heute schiessen wir Satelliten ins Weltall, in den Himmel rauf. Und dann werden Satelliten Fernsehprogramme ausgestrahlt auf die ganze Erde. Eigentlich ist das eine Prophezeiung auf Satelliten. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Alle können zuhören, was Barack Obama sagt. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz rein gehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt, er als der gottesfürchtige Asaf. Ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Das war kein Leben mit ständig Halleluja. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Ich möchte zuerst ein paar Sachen zum Asaf sagen. Der Asaf war ein Anführer vom Chor zur Zeit von David. Er wird auch einmal als Seher bezeichnet im 2. Chronik 29,30. Er stammt von Gershom, von den Leviten ab. 12 Psalmen sind von ihm geschrieben worden, der Psalm 50 und Psalmen 73 bis 83. Sein Amt ist wahrscheinlich auf seine Nachkommen übertragen worden. Wir haben es gelesen. Der Asaf hat sich bemüht, sein Herz reinzuhalten. Und er hat sich bemüht, am Herz gefallen. Und diese Lebenseinstellung und diese Haltung ist vorbildlich und das gefällt Gott sehr, keine Frage. Sie beinhaltet weit mehr als nur ein vorbildliches Leben, wo nach außen alles in Ordnung ist. Wer sein Herz reinhaltet, achtet auf weit mehr als nur auf einen vorbildlichen Wandel. Es gibt immer wieder Menschen, die schauen, dass nach außen alles stimmt, einen vorbildlichen Wandel haben, aber innerlich verachten sie die anderen, innerlich fluchen sie über die anderen. Da haben sie ihr Herz überhaupt nicht reingehalten. Menschen, die ihr Herz reinhalten wollen, die geben auch Acht auf ihre Gedanken. Sie versuchen, ihre Gedanken und Motive zu prüfen. Ob ihre Gedanken und Motive auch im Sinn von Gott sind. Sie denken darüber nach, ob sie hochmütige Gedanken haben, ob sie in ihrem Herzen andere verachten Ob sie mit ihren Gedanken die Ehre Gottes suchen, ob sie nur einem Vergnügen nachdenken, ob sie das Geld lieben, ob sie neidisch sind und ob ihr äußeres Verhalten auch mit ihrem inneren Motiv übereinstimmt. Jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere, das geht mir zu weit, das ist so anstrengend, sein Verhalten einigermaßen optimal zu gestalten. Und jetzt muss ich noch meine Gedanken zügeln, das ist mir viel zu anstrengend. Die Gedanken kommen einfach. Was habe ich da dafür, wenn mich ein Mensch bis aufs Blut ärgert und ich im Anschluss Gedanken vom Zorn und dem Hass habe? Der Martin Luther hat ja mal sinngemäß gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Damit hat er deutlich machen, dass wir das Kommen von gewissen Gedanken nicht steuern können. Die kommen plötzlich einfach. Aber wir können verhindern, dass negative Gedanken sich wie eine bösartige Wucherung in unserem Herz ausbreiten. Das können wir allerdings nicht, indem wir eifrig gegen die Gedanken ankämpfen, sondern vielmehr, indem wir uns mit dem Guten, mit dem Positiven beschäftigen. Indem wir unseren Herr Jesus anschauen, indem wir die Bibel studieren, indem wir beten und uns freuen über all das, was Gott da hat. Je mehr wir auf ihn schauen, desto mehr werden auch unsere Gedanken und unser Herz rein. Lassen wir unser Herz doch mit Liebe füllen, dann hat der Hass und die Eifersucht keinen Platz mehr. Die Grundlage dazu hat uns Gott gegeben, indem er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt und indem er etwas ganz Wunderbares da hat. In Römer 5,5 lesen wir, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das reine Herz hat ja vielleicht folgenden Einwand gehabt. Das hat wie folgt gelautet. Ich bemühe mich als Christ, ein anständiges Leben zu führen und das ist schon schwer genug. Und jetzt muss ich auch noch auf mein Herz achten und mein Herz reinhalten. Das ist zu viel des Guten. Es sieht so aus, wie wenn das ein doppelter Aufwand wäre. Es macht den Eindruck, als ob eine solche Lebensführung eindeutig über unsere Kräfte geht. Wer sich aber um ein reines Herz bemüht, der hat viel weniger Aufwand mit dem Anständigsein. Weil das Anständigsein und das Liebevolle fast automatisch aus ihm rausfließt, weil er das ja im Herzen hat. Menschen, die bemüht sind, ihr Herz und ihre Gedanken reinzuhalten, die bemüht sind, von der Gnade her zu denken, von der Liebe her zu denken. Solche Menschen, das sind authentische Menschen. Der Asaf hat sich also vorbildlich verhalten. Er hat sich mit aller Kraft bemüht, Gott zu gefallen und ein geistlich gesundes Leben zu führen. Und wenn sich jemand so bemüht, Gott zu gefallen, dann sollte man doch meinen, dass sich im Leben von so einem Menschen auch ein grosses Segen bemerkbar machen sollte. Aber bitte verwechselt man den Segen, den Gott uns gegeben hat, nicht mit dem irdischen Segen, den Gott dem Volk Israel gegeben hat. Natürlich hat ein reines Herz und eine aufrichtige Haltung auch segensreiche Auswirkungen auf unser jetziges Leben. Aber die segensreichen Auswirkungen auf unser jetziges Leben bedeuten auf keinen Fall ein schmerzfreies Leben und ein Leben ohne Not. Ich glaube, dass der Asaf reich gesegnet worden ist. Aber zuerst einmal nicht so, wie er sich das erhofft hat. Vielleicht hat er zuerst einmal die Hoffnung gehabt, dass der Segen Gottes sich auch in Bezug auf sein Wohlbefinden auswirken würde. Sollte der Segen Gottes nicht auch ein Glücklichsein um das Wohlbefinden zur Folge haben? Wir wissen nicht genau, was der Asaf für Erwartungen gehabt hat. Wir dürfen jedoch erkennen, dass er angefangen hat, sein eigenes Schicksal mit dem Schicksal der Gottlosen zu vergleichen. Er hat dann ganz einfach festgestellt, wie gut es den Gottlosen gegangen ist und wie mühsam sein eigenes Leben ist. Alle Bemühungen um ein Leben, das Gott gefällt und um ein reines Herz, scheinen sich eher negativ statt positiv auszuwirken. Das ist aber nur kurzfristig. Die Gottesfurcht scheint gar nichts zu bringen. Im Gegenteil, sie bewirkt vordergründig ein mühsames und beschwerliches Leben. Der Vergleich, den der Asaf gemacht hat, hat sich auf seinen seelischen Zustand fatal ausgewirkt. Der Asaf war gefährdet, in der Bitterkeit und in der Unzufriedenheit zu versinken. Und wo das passiert, aber wo ist eigentlich der ganz entscheidende Fehler in der Diagnose vom Asaf passiert? Ist das Vergleichen der grosse Fehler gewesen? Wenn das Vergleichen der grosse Fehler gewesen wäre, dann würde ja das auch bedeuten, dass man gar nichts mehr vergleichen sollte. Aber macht nicht die Bibel selber ganz viel Vergleich? Denken wir nur an die vielen Aussagen der Sprüche. Sprüche, das Buch der Sprüche, könnte man auch wörtlich übersetzen, das Buch der Vergleichenden. Sprüche 15, Vers 16. Besser ein wenig Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Oder ein anderer Vergleich. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Die Bibel macht auch Vergleich. Die grundsätzliche Aussage, dass jegliches Vergleichen falsch wäre, ist weder biblisch noch richtig. Wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, während einem Vergleich den entscheidenden Fehler zu machen, nicht alle Aspekte zu vergleichen. Bei einem richtigen Vergleich wird alles und somit das Gesamte berücksichtigt. Wo aber hat der Asaf den entscheidenden Fehler gemacht? Der Asaf hat das erste Mal den Fehler gemacht, nur seine gegenwärtigen Umstände mit den aktuellen Umständen der Gottlosen zu vergleichen. Und der Vergleich war für ihn total niederschmetternd. Der einseitige Vergleich hat dazu geführt, dass er zum Schluss gekommen ist, mein gottesfürchtiger Lebensstil bringt mir eigentlich mehr Probleme als Segen. Und vielleicht stellt er sich die Frage, oder hat er sich die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt, ein Freund Gottes zu sein? Ist man dann nicht viel eher der Dumme und der Bestrafte? Und erst nach ganz intensivem Nachdenken hat er gemerkt, dass er kein Gesamtvergleich gemacht hat. Ein Gesamtvergleich von zwei Schicksalen kann man theoretisch erst nach Berücksichtigung vom gesamten Leben machen. Wobei auch da zu sagen ist, dass auch ein Vergleich von zwei irdischen Leben viel zu wenig umfassend ist. Theoretisch müssen wir die beiden ganzen Wege von der Geburt bis ans Ziel in der Vollendung miteinander vergleichen. Aus dem Bericht vom Herrn Jesus über den armen Lazarus und den reichen Mann gab ganz deutlich hervor, dass das ungleiche Schicksal die von diesen beiden Männern erst nach dem Tod ausgeglichen worden ist. Der reiche Mann, der hat es ein Leben lang gut gehabt. Der war wohlgenährt, gesund und ist gestorben. Und der arme Lazarus, der hat es schwer gehabt, der ist krank gewesen, der hat gehungert, der hat müssen verrissen übernachten und er stirbt auch. Und wenn man die beiden Schicksale miteinander vergleicht, muss man sagen, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber wir dürfen durch den Herrn Jesus wissen, wie es mit dem reichen Mann weitergegangen ist und wie es mit dem armen Lazarus weitergegangen ist. Und wenn ich euch heute frage, wen wettet ihr lieber sein? Der reiche Mann oder der arme Lazarus? Ich glaube, der würde keiner so schnell sagen, oh ja, ich hätte viel lieber das Schicksal vom reichen Mann. Wenn wir also nur das Schicksal von zwei irdischen Leben vergleichen, dann stellen wir zeitweise eine himmelschreiende Ungerechtigkeit fest. Und wenn wir solches tun, dann stellen wir einen falschen Vergleich an. Aus dieser Erkenntnis heraus wird ersichtlich, dass wir Menschen gar keinen gesamthaften und gleichzeitig objektiven Vergleich von zwei Schicksalen machen können. Das können wir gar nicht. Es ist völlig falsch, wenn wir meinen, wir können Schicksal zwischen zwei Menschen vergleichen und sagen, der hat es dann viel besser gehabt als der. Das kann zwar stimmen in Bezug auf das irdische Leben, aber wenn man das Leben nach dem Tod noch mit berücksichtigt, dann kann alles ganz anders aussehen. Nur Gott kann einen gesamthaften Vergleich machen. Und wir können das vielleicht ansatzweise in Psalm 73. In der Gegenwart Gottes ist am Asaf dann plötzlich klar geworden, dass die angenehmen und komfortablen Schicksale der Gottlosen trügerisch sind. Bevor wir jetzt einen Gesamtvergleich zwischen den Gottesfürchtigen und dem Gottlosen machen können, möchte ich noch die Auswirkungen von einem unbeschwerlichen Leben aufzeigen. Wir haben gesehen, der Asaf hat das angenehme Leben der Gottlosen beneidet. Gleichzeitig kann er nicht verstehen, warum er selber mit so viel Übel konfrontiert wird, obwohl er sich um die Reinerhaltung von seinem Herz bemüht hat. Er hat also diese Sache das erste Mal überhaupt nicht verstanden. Doch obwohl er nicht verstanden hat, warum das so ist, hat er doch Charaktereigenschaften von der Gottlosen erkannt. Er hat ihre Herzenshaltung gesehen und er hat gesehen, wie schlecht sie ist. Gleichzeitig hat er aber nicht verstehen, dass die Menschen so ein problemloses Leben führen können. Im Vers 3 lesen wir, denn ich beneidete die Übermütigen, oder man könnte auch übersetzen, die Prahler, die so prahlen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Die meisten Menschen, die über eine längere Zeit ein problemloses Leben führen können, werden zwangsläufig übermütig und fangen an zu prahlen. Auch wenn sie es nicht mit diesen Worten sagen, in allem, was sie tun, kommt so nonverbal folgende Haltung zum Ausdruck. Ich kann so leben, wie es mir gefällt. Und das hat sich bis heute bewährt. Ha, ich weiß halt, wie es läuft. Ich habe mein Leben total im Griff. Ich weiß nicht, warum die anderen so viele Probleme haben. Schaut doch mich an, dann wird es euch viel besser gehen. Ich gehöre halt zu den ganz Cleveren, wo allen anderen total überlegen sind. So denken sie in ihrem Herzen. Und die logische Folge von so einem Denken ist dann der Hochmut. Man fühlt sich besser als die anderen und man verachtet seinen Nächsten. Und darum heißt es im Vers 6, deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Ein lang andauerndes und gleichzeitig unbekümmertes Leben endet vielfach in der Überheblichkeit. Und das ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Immer dann, wenn wir auf andere herabschauen, dann ist das ein Gott ein Gräuel. Wer den Geringe und wer den Schwache verachtet, der verachtet auch den, der ihn gemacht hat. Nochmal. Wenn wir den Geringe verachten, dann verachten wir den, der ihn gemacht hat. Überheblichkeit und Geringschätzung reduziert stetig die Hemmung vor Betrug. Man fängt an zu betrügen. Es geht einem ja so gut, man hat ja alles im Griff. Man wird immer skrupelloser. Und wer regelmäßig betrügt, schreckt dann plötzlich auch nicht mehr vor Gewalttat zurück. Die Verachtung in der vollendeten Form hat ja zur Folge, dass man das Recht und das Leben vom Nächsten gering achtet oder als wertlos einstuft. Die Folge davon ist nicht selten Gewalttätigkeit. Aus Höhnen und das böse Reden gehört dazu. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Der ganze Psalm 73 schildert eigentlich einen längeren Prozess. Und der Prozess hat angefangen mit einem Vergleichen. Das Vergleichen hat dann in Unzufriedenheit geführt und ins Unverständnis. Erst durch einen intensiven Denkprozess und durch einen Standortwechsel, der dann zu einem ganz neuen Blick geführt hat, hat der Prozess abgeschlossen werden und das Unverständnis vom Asaf beseitigt werden. Der weiterführende Prozess beschreibt dann der Asaf wie folgt, ab Vers 16. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Ich muss das irgendwie können verstehen. Ich muss das irgendwie können einordnen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Das ist also nicht etwas, was so schnell gekommen ist. Und man denkt, aha, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Ja, jetzt habe ich es schon begriffen. Nein. Eine Mühe war es in meinen Augen. Er hat es nicht können begreifen. Und jetzt macht er einen Stellungswechsel. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Was heißt das? Der Asaf ist ins Heiligtum hinein, in Gottes Gegenwart, ist still geworden und Gott hat ihm in seiner Gegenwart etwas offenbart. Bedenken will ich dort ihr Ende. Oh. Fürwahr. Auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wisst ihr, liebe Geschwister, es wäre so gefährlich für uns, wenn es uns über Jahrzehnte einfach immer nur gut gehen würde. Wir kämen automatisch in den Hochmut hinein. Automatisch kämen wir in eine Herzenshaltung hinein, wo wir auf andere herabschauen und dann würden wir sagen, was haben denn die anderen Christen für Probleme? Mir geht es immer gut. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Also wenn sie aus den Toten auferstehen, Die so reich waren, die so erfolgreich waren und das Gefühl hatten, ja, ich habe mein ganzes Leben im Griff, die stehen dann vor den Toten und dann verachten Gott ihr Bild. Aber andere verachten Gott nicht. Ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Der, der am Boden ist, der, der zerstört ist und sagt, ich habe alles in meinem Leben falsch gemacht, es ist schlimm gelaufen und ich bin am Ende. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der verachtet Gott nicht. Erst durch das Nachdenken hat der Asaf einen Gesamtvergleich machen können. Und der Gesamtvergleich war erst möglich, wo der Asaf ins Heiligtum Gottes hineingegangen ist. Also im übertragenen Sinn heisst das so viel wie in die Gegenwart Gottes hineintreten. Und das kann man nur, wenn man vor Gott still wird und über sein Wort nachdenkt. Erst nachdem der Asaf das da hat, hat er erkannt, wo das Leben von der Gottlosen hinführt und wo sein Leben enden wird. Erst nach dem Gesamtvergleich hat er können dankbar werden und die Güte Gottes erkennen. Er hat erkannt, was auch der Hebräerbrief mit anderen Worten bestätigt, Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung, und sie ist ein Teil der göttlichen Erziehung, Gott erzieht, scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude. Aha, wenn Gott mit uns in seinen Erziehungsprozess nimmt, dann scheint uns das in der Gegenwart keine Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Durch seinen Prozess ist dem Asaf plötzlich klar geworden, wie Gott die ganze Sache sieht. Wie der Herr den Neid und die Unzufriedenheit beurteilt hat. Der Asaf hat im Vers 21 bis 22 können erkennen, als mein Herz erbittert war. Er ist so in der Gefahr gestanden, ganz bitter zu werden über sein Schicksal. Und es mich in meinen Nieren stach. Da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Knallhartes Urteil vom Asaf über sein neidische und eifersüchtige Denken. In den Augen Gottes ist das dumm. Heute dürfen wir sehen, wenn Gott uns in seine Erziehungsschule nimmt, und das ist nicht immer Freude und Halleluja, das ist manchmal ein Jammern und ein Klagen, dann ist das ein Gnadengeschenk. Selbst der Apostel Paulus ist immer wieder von einem Engel Satans geschlagen worden und er hat gesagt, Gott, nimm mir das weg, ich kann dir doch gar nicht dienen, so. Dreimal hat er gebetet und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott hat es nicht weggenommen, vorerst einmal. Und dann hat der Paulus etwas ganz anderes erkannt. Er hat gewusst, das ist nötig, damit ich mich nicht überhebe. Der Paulus hat so grosse Offenbarungen bekommen von Gott, dass er in der Gefahr gestanden ist, sich zu überheben. Und jetzt braucht er ein Gegengewicht. Jetzt braucht er Not, jetzt braucht er Drangsal, jetzt braucht er Leid. Und dann hat er auch noch erkennen, dass gerade in dieser Schwachheit innen Gottes Kraft ganz besonders mächtig ist. Erst jetzt sieht er, was es für ein Vorrecht ist, wenn Gott in sein Leben hineinwirkt. Auch wenn es oft nicht so ist, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hat. Jetzt schließt er seinen Lernprozess wie folgt ab und bezeugt dann ab Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Auch wenn du mir kein einfaches Leben geschenkt hast. Auch wenn es Tag für Tag mühsam ist. Ich liebe dich trotzdem. Wisst ihr, das beeindruckt Engelwelt? Wenn Gläubige ein schweres Schicksal tragen und sie trotzdem ihren Herr lieben. Viel mehr, als wenn Gläubige immer auf Wolken 7 schweben und immer Halleluja schreien, aber gar keine wirklichen Probleme haben. Nach deinem Rat leitest du mich. Aha, das ist der Rat Gottes, dass der Asaf Tag für Tag schwer gehabt hat. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Paulus sagt im Römer 8, wir werden mit Christus mitverherrlicht, wenn wir auch mit ihm leiden. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels. Und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Wenn wir nicht mit ihm in eine Liebesgemeinschaft hineinkommen, dann kommen wir um. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Alles, was er Gutes macht, aber auch zu erzählen, dass er uns in seine Erziehungsschule nimmt. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken, dass du gute Wege mit uns gehst. Auch wenn uns die Wege nicht immer gefallen, auch wenn es manchmal mühsam, beschwerlich, schmerzhaft ist. Du machst es gut und du hast ein herrliches Ziel mit uns. Du nimmst uns auf in Herrlichkeit. Und wir möchten dir immer näher kommen. Wir möchten immer mehr in Liebe mit dir verbunden sein. Ganz egal, ob wir es leicht oder schwer haben im Leben. Du schenkst Zeiten von der Freude und von der Glückseligkeit, aber du schenkst auch Zeiten von der Trauer, vom Leid. Und du erziehst uns, aber du erziehst uns durch deine Liebe. Dafür möchten wir dir danken. Danke, dass du jetzt auch mit uns in die kommende Zeit gehst und uns alle segnest. Amen. Wer mag, möchte aufstehen zum Schluss sagen. Ich lese aus Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle, es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag, Gott, unser Gott, wird uns segnen, Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Amen. Gesegnete Zeit, kommen gut heim und eine gute Woche.